Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Herzlich willkommen auf TikTok.
Zum Hören?
Nein, noch nicht mal zum Sehen. Es war tatsächlich einfach nur der falsche Kanal, den ich hier adressiert habe. Weil natürlich ist TikTok nicht auf Zündholz, beziehungsweise Zündholz nicht auf TikTok, aber wir jetzt ja.
Ja, Parts of Zündholz sind auf TikTok tatsächlich. Gibt ja diesen Trend Reclaim TikTok und ich dachte auch, es wäre eine total gute Idee, da mal mitzumachen. Ja, halb naiv, wobei ich kenne TikTok gut, ne? Ich bin ja auf TikTok so ein bisschen zu Hause als.
Ja, addicted, möchte ich sagen.
Ja, ja, ein bisschen addicted. Ich gucke mir da sehr viele Videos an, auch immer. Aber TikTok, also ist ja bei Instagram ganz ähnlich, aber ich finde es bei TikTok nochmal ein bisschen heftiger, wie man in so einer Bubble reingezogen wird. Also da sind ja auch andere Welten, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Ich habe zwar auch zwischendurch mal bei diesen TikTok-Lives gesehen, dass da irgendwelche AfD-Talks waren und sowas. Aber wie heftig die Szene da ist, das habe ich jetzt erst mitbekommen, als ich dann eben, was die AfD von uns Frauen will oder uns Frauen am liebsten sehen möchte, was im Parteiprogramm drinsteht und sowas gemacht habe. Also ja, das war schon ganz spannend. Oder auch zum Klima, um Gottes Willen, was habe ich da für einen Gegenwind bekommen? Ja, also ich habe jetzt echt gedacht, man meckert zwar oft über Instagram, aber Instagram ist eigentlich die Insel der Glückseligen. Wir sind gar nicht bewusst, wie harmonisch es da drüben ist.
Absolut. Also Instagram ist für mich wirklich eine bunte, duftende Blumenwiese im Vergleich zu diesem Ausfluss von Gülle-Loch, was letztendlich TikTok ist. Also es ist wirklich unfassbar. Ich habe selten erlebt, dass man aber auch so schnell in so eine Bubble reinkommt. Das stimmt. Also ich habe jetzt neulich auch einen Vortrag gehalten. Da ging es um diese Frage, wie schnell kommt man in so Bubbles rein? Und man braucht im Schnitt 45 Minuten, bis so ein Algorithmus einen entsprechend eingestuft hat. Das sind wenige Videos, die man da angucken muss. Und schon ist der Algorithmus quasi so penetrant und pervers eingestellt, dass er wirklich dich da nur noch mit deinem Scheiß dann da befüllt. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, mit dieser Penetranz und mit der Gehässigkeit, mit der da gearbeitet wird, also das ist wirklich eine neue Qualität von Hetze. Das,
also wirklich auch teilweise Dummheit. Man denkt ja immer, also wir sind ja auch noch Medienprofis, kommt ja auch noch dazu, ne? Und Shitstorms, da gähnen wir ja auch manchmal, ne? Oder lächeln müde, weil wir das ganz gut handeln können. Aber beim TikTok, muss ich jetzt sagen, bei meinen eigenen Videos, ich war ja bei einem Video einen Tag lang nur damit beschäftigt zu moderieren gefühlt, weil da so viel kam und die sind sowas von penetrant, wie du schon sagst, unterwegs in den Kommentaren, die dribbeln dich da noch aus, weil die auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind. Du kannst nicht, also dieses AfD inhaltlich stellen bekommt für mich jetzt nochmal eine ganz neue Bedeutung, weil es geht halt tatsächlich nicht, wirklich nicht.
Es ist ja ein bisschen so, wie man auch mal sagt, man versucht irgendwie auf einem gewissen Niveau mit denen zu reden, aber die ziehen dich halt auf ihr Niveau runter und gewinnen dann da, weil sie natürlich dieses Niveau kennen. Da ist man selber erstmal so ein bisschen ja unbeholfener unterwegs und auch so die typischen Floskeln, die sie so bringen, da muss man sich auch erstmal drauf einlassen. Also es ist schon gruselig. Aber deshalb bin ich froh, dass wir hier mit Zündholz auch einen Kanal haben mit diversen Spotify und wo ihr uns gerade auch zuhört, der auch sehr, sehr lieb ist.
Ja, danke für die Liebe, die uns dann wieder eben wärmt, wenn wir von TikTok zurückkommen.
Genau. Und dann zünden wir jetzt mal das Zündholz an und gucken mal, wo es brennt und wo wir uns wärmen können.
Wo Rauch ist, ist auch Feuer.
Also die CDU hat ja spannenderweise einen Schleuserskandal an den Hacken, jetzt kurz vorm EU-Wahlkampf. Beziehungsweise im EU-Wahlkampf. Und als das aufgeploppt ist, dachte ich schon, oh Gott, das ist aber spannend. Das hat aber richtigen Skandalcharakter. Und dann habe ich jetzt, ich glaube, vorhin vor einer Stunde oder so zu dir gesagt, irgendwie findet man schon nichts mehr in den Medien, oder? Hab's dann mal gegoogelt und auf einmal, also vor einer Stunde, ist beim WDR eine neue Nachricht dazu erschienen tatsächlich. Aber vielleicht sollten wir erstmal kurz erklären, worum es bei dem Schleuserskandal geht.
Also es betrifft konkret die CDU NRW und das Bizarre an der Sache ist natürlich, dass ausgerechnet sie sich immer so als der oberste Sheriff darstellt, ganz besonders Herr Innenminister Reul, der ne, ja auch immer sehr, sehr aktiv ist. Clan-Kriminalität hat er ja auch als großes Thema für sich entdeckt. Wobei man, wenn man in die Kriminalstatistik guckt, das Thema ist glaube ich, 0,45% aller Fälle geht auf Clankriminalität zurück, aber er spielt das immer so hoch, als wäre das wer weiß was. Und jetzt trifft es ausgerechnet den Clan der CDU, dass da Kriminelle am Werk zu sein scheinen, denn ja, diese Partei hat doch von Schleusern mehr als 50.000 Euro Spenden bekommen, und zwar an zwei Kreisverbände. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum kriegen die 50.000 Euro?
Genau, und das ist jetzt gerade die Frage, und da wird natürlich auch ermittelt. Spannend ist eben, dass von diesen über 50.000 Euro knapp 30.000 Euro direkt an den Wahlkreis von NRW-Innenminister Herbert Reul gegangen sind. Und zwar immer so häppchenweise zu 9.990 Euro. Ne? Man kennt das noch damals aus der Corona-Pandemie mit diesem Spendendinner von Jens Spahn, wo ja irgendwie die Teilnahme an diesem Dinner 9.999 Euro, meine ich, gekostet hat. Weil unterhalb von 10.000 Euro muss man das eben nicht offenlegen, von wem die Spende da kam.
Und jetzt kann man natürlich sagen, ausgerechnet die CDU hat jetzt mit Schleusern und damit mit dem Migrationsthema dann ausgerechnet so einen Skandal. Das ist ja auf mehreren Ebenen bizarr und zeigt halt auch, dass so eine CDU eben doch ziemlich wahllos wird, wenn es denn ans Geld geht. Dann sind plötzlich so wichtige Themen wie Migration, also angeblich wichtige Themen, dann auch ziemlich relativ. Man muss natürlich sagen, eigentlich wünscht man sich ja, dass es der CDU einigermaßen gut geht, weil da noch einigermaßen das Abdriften Richtung rechts aufgehalten werden kann. Aber mit so einer CDU, wie sie jetzt in NRW sich zeigt, da machen wir alle Tore auf Richtung rechts. Und das finde ich halt, also ich wundere mich, dass dieser Skandal noch so relativ, ja, wenig bedacht wird von den Medien.
Ja gut, vielleicht geht's ja jetzt los. Wie gesagt, das war ja jetzt vor einer Stunde diese Nachricht, ne? Vielleicht kommt da noch mal was nach. Zeigt auf jeden Fall wieder mal, dass man der CDU einfach, also kein Wort glauben kann. Dann gibt es ja noch den Verein Transparency Deutschland, und die fordern jetzt eben, dass die Bekanntgabepflicht von Parteispenden deutlich gesenkt werden muss. Also es ist ja, das haben die nicht erfunden, es gibt schon lange Stimmen, die das fordern. Die sagen jetzt schon ab 2.000 Euro bitte, und das kann ich auch verstehen, weil bei 2.000 Euro brauchst du auch ein bisschen länger, um auf über 30.000 Euro zu kommen, ne? Und das fällt dann doch auf. Wäre auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, auch eine gute Sache, wenn man da so ein bisschen mehr Transparenz hätte, um zu gucken, was da so passiert.
Wir erinnern uns auch an den Skandal, ich glaube, das war Ende letzten Jahres in Polen, die Peace-Partei, auch rechtskonservativ, hatte einen ähnlich gelagerten Fall. Da waren es auch Schleuser, die auch entsprechend für Migranten, die entsprechend am Gesetz vorbei Arbeitserlaubnisse und Aufenthaltserlaubnisse kriegen sollten, da haben die dann entsprechend auch die Partei mit Spenden versehen. Und bemerkenswert in dem Fall von Reul, finde ich, das schreibt hier der WDR, es geht um eine Firma von einem eben, der gespendet hat, und das ist eine Beraterfirma, und die habe er schon seit langem gekannt. Die Erkenntnisse seien für ihn ein klares Zeichen gewesen. Der Mann sei untadelig, habe einen religiösen Hintergrund und werde keinerlei Probleme bereiten. Na, wenn das mal so einfach ist.
Brandgefährlich.
Es kommt uns schon viel, viel länger vor, aber es ist eigentlich erst gut eine Woche her, dass der SPD-Politiker Matthias Icke zusammengeschlagen wurde, als er Wahlplakate aufgehängt hat. Ja, Gewalt gegen Politiker nimmt ganz neue Ausmaße an.
Ja, just heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist dann auch bekannt geworden, dass der Premierminister der Slowakei, Fico, auf offener Straße angeschossen wurde. Ich weiß jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wird er das überleben? Vor allen Dingen, es gibt jetzt ja schon mehr Stimmen im Netz, die sagen, wann geschieht das endlich mal in Deutschland? Also gibt es ja viele, die das förmlich herbeisehnen. Und ich frage mich wirklich, wer hat denen ins Hirn geschissen, auf Deutsch gesagt, dass die glauben, das sei irgendwie erstrebenswert für Deutschland?
Klar, aber ich meine, jetzt so ein paar vereinzelte Stimmen im Netz darf man auf keinen Fall auch überschätzen, würde ich mal sagen. Also wenn da so ein paar, muss man natürlich auch ernst nehmen, ne? So Aussagen, und ist auch gar nicht so schlecht, wenn man sowas auch schon mal meldet, weil ganz oft geht das ja Richtung Volksverhetzung, gerade was auf TikTok auch schon unterwegs ist. Ja, sowas ist auch mal schnell ins Internet gepostet. Aber auch ganz, ganz beeindruckend, wie zum Beispiel der Matthias Ecke damit jetzt umgeht. Der stand ja jetzt schon wieder auf der Bühne und hat einen Auftritt absolviert. Und hat auch gesagt, der Angriff habe ihn getroffen, aber nicht umgehauen und nicht eingeschüchtert. Also das ist, glaube ich, auch genau die richtige Haltung, weil das sind ja alles Maßnahmen, um eben die Leute, die eben nicht diesen rechten Weg mitgehen möchten, einzuschüchtern und zu sagen, so passt auf, sonst passiert euch das auch.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass so ein Herr Ecke als Europaabgeordneter vielleicht auch nochmal in Anführungszeichen ein bisschen anders gelagert ist als Politiker. Er macht das quasi hauptberuflich, aber ich weiß ja auch, viele, viele, viele Menschen in Deutschland machen das ehrenamtlich, ja, für ein bisschen Aufwandsentschädigung im Rahmen einer Ratssitzung oder sowas. Die kloppen sich da die Abende um die Ohren. Die haben eben auch nicht diese Öffentlichkeit, ja, die haben auch nicht diese Bühne. Aber wenn die dann ja Plakate kleben, und ich lese das auf vielen Accounts von Politikern, dass die mit mulmigem Gefühl gerade Plakate kleben und sagen, ne, das könnte mich ja auch treffen.
Ja, klar.
Das darf einfach nicht sein.
Ja, klar. Und wir müssen jetzt eigentlich eine klare Kante zeigen und nicht wie Herr Merz, der daraufhin sagt, ach ja, wir haben den Rechtsextremismus in Deutschland sehr unterschätzt, offenbar. Ne, hat er ja auf dem CDU-Parteitag gesagt, wo ich mich gefragt habe, wer ist wir, Herr Merz?
Ja, eben.
Und im gleichen Satz dann noch, das dürfen wir nicht auch mit dem Islamismus machen.
Ja, ja, klar.
Entschuldigung, warum reden wir jetzt sofort wieder darüber? So keine Chance zu verpassen, um nochmal zu hetzen.
Ja, klar. Und ich glaube, am Tag, als dann Ecke und ich glaube noch ein grünen Politiker war ja auch dabei, als die entsprechend attackiert wurden, hat ja dann auch Herr Lindemann im Prinzip nochmal ganz deutlich gesagt, dass er mit den Grünen überhaupt nicht kann und so weiter. Und Herr Aiwanger hat dann, glaube ich, 2 oder 3 Tage später gesagt, die Grünen seien die Extremisten. Also ich weiß echt nicht, wo noch der Moderator kommen soll, der diesen Prozess noch irgendwie einigermaßen harmonisch begleitet. Weil es geht jetzt nur noch darum, wer gießt am meisten Öl ins Feuer.
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir brauchen einen Kindergärtner, der die alle mal wieder einfängt.
Ach, jetzt sitzen sie da wieder und erregen sich.
Wo du ja gerade schon beim Parteitag warst der CDU, es gab jetzt ja einen Vorfall, der hat für mehr Schlagzeilen gesorgt als jede Rede, die da stattfand. Es war auch eine Rede, aber eine sehr kurze, und sie fand auch eher am Rande statt. Denn ein Reporter der Heute-Show, eine Satire-Show, hat versucht, mit Herrn Merz über Leitkultur zu reden. Das ging irgendwie schief. Die Bodyguards quasi ließen ihn gar nicht durch zum Herrn Merz. Dann hat er sich umgedreht, wollte eigentlich schon von dannen ziehen. Und dann kam eine Frau, die sich als Charlotte Merz herausstellte. Und die wurde doch sehr übergriffig.
Ja, ich meine, klar war der Moderator sehr provokant unterwegs. Er hatte, glaube ich, auch Adiletten an und Socken oder was. Deutsche Leitkultur wollte natürlich die CDU so ein bisschen mit aufziehen. Aber ist ja total egal. Er ist trotzdem Teil der Presse. Und er darf so provokante Fragen stellen, wie er möchte.
Und man muss ja auch sagen, gerade dieses Satirische, das ist ja auch eine Form der Berichterstattung. Und selbst die größten Autokraten haben sich immer auch irgendwelche Hofnarren gehalten. Also diese Art, dass man mit so Satire überhaupt nicht umgehen kann. Also es ist schon sehr, sehr befremdlich.
Jedenfalls diese Frau, die ja Herr Merz Frau war, Charlotte Merz, ist ihm da unangenehm nahe gekommen, ist halt auf ihn zugetreten, hat dann angefangen zu sprechen, hat dann aber das Mikro erstmal runtergedrückt, in der Hoffnung, wohl nicht aufgenommen zu werden. Hätte sie einmal kurz nochmal den Blick so 5 Zentimeter nach unten gewagt, hätte sie gesehen, dass auf seinem weißen Hemd ein schwarzes Ansteckmikro geprangt hat, also sehr offensichtlich auch, und dass sie natürlich dadurch, dass sie ihm so nahe gekommen ist, super gut zu hören war immer noch. Und da hat sie ihm dann erstmal gesagt, dass Teil der deutschen Leitkultur ja auch sei, zu fragen, ob man antworten möchte, also ob der Herr Merz antworten möchte. Was auf so vielen Ebenen einfach total unangenehm und falsch war. Halt erstmal inhaltlich, natürlich darf jeder Pressevertreter versuchen, einen Politiker abzufangen und eine Frage beantwortet zu bekommen. Herr Merz hat die Freiheit, einfach an ihm vorbeizugehen. Deswegen ist das trotzdem einfach eine gängige Praxis. Und
ja, noch dazu auf einem Parteitag. Ja, also das ist ja nun ein absolut öffentlicher Raum. Da gibt es in dem Sinne keine Privatsphäre, weil du ja natürlich überall Kameras hast,
ja,
überall Reporter sitzen hast. Also,
und du bist eben in deiner Funktion als Politiker dort, in deinem Amt und nicht in deiner Freizeit. Und das Volk hat dich gewählt und das Volk hat ein Recht darauf, dass über dich eben Bericht erstattet wird. So. Deswegen darf der Herr Merz trotzdem natürlich weggehen, wenn er denkt, oh nein, dem bin ich nicht gewachsen. Wahrscheinlich war eher der Gedanke, ne? Weil die heute Show-Moderatoren ja doch mit allen Wassern gewaschen sind. Aber dass die Frau Merz dann so unangenehm geworden ist und ihn wirklich so bedrängt hat, also übergriffig war, das hatte für mich so Vibes wie die böse Stiefmutter, die jetzt den kleinen Stiefsohn da irgendwie noch belehren möchte.
Ja, zu Recht hat jetzt auch der Deutsche Journalistenverband dann auch entsprechend kritisiert, dass es zu diesem Übergriff kam. Und ich glaube auch, also es gibt ja wirklich nur ganz Vereinzelte, die das verteidigen, wie sie vorgegangen ist, im Sinne von, sie hat ja quasi einen, ja, nicht wirklich Journalisten bedrängt, er sei ja quasi nur so ein Clown und so weiter. Ja, aber allein, dass diese Bedrängung stattfand, also unabhängig davon, wer das jetzt war, und dass man glaubt, mit dieser Art irgendwie jemanden dann niedermachen zu wollen, also das ist schon sehr befremdlich und zeigt, und das finde ich vor allen Dingen so schlimm, zeigt sehr viel über die politische Kultur in diesem Land, wenn der Anführer der größten Oppositionspartei A, das Gespräch nicht aufnimmt und B, seine Frau dann letztendlich einen Journalisten oder einen Medienvertreter dann versucht einzuschüchtern. Ja. Zumal sie ja auch Richterin ist im Hauptberuf, ja, wo ich dann auch so denke, komische Einstellung.
Feuerfrei.
Was glaubst du, was mit Nazis in unserem Land so passiert, wenn sie verurteilt werden?
Sie machen weiter wie bisher?
Sie machen weiter wie bisher, genau. Sie müssen 13.000 Euro zahlen, wie der Herr Höcke, wie man heute gehört hat. Das Urteil wurde nämlich gesprochen, weil er die verbotene SA-Parole benutzt hat. Die möchte ich jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht wiederholen. Aber er darf natürlich weiterhin zur Wahl antreten und vielleicht Ministerpräsident werden.
Das ist auch so gaga, ne? In jedem anderen Lebensbereich, wenn du da irgendwas auf dem Kerbholz hast und eben dein Führungszeugnis nicht mehr sauber ist, bist du für so viele Sachen ausgeschlossen. Aber Politiker darfst du weiterhin sein und sogar vielleicht gewählt werden. Naja, ne? Ich meine, ich hoffe es ja nicht, aber es geht ja noch in eine ganz andere Richtung. Deshalb, und das kann man ja verbinden mit einer Meldung, die noch gar nicht so alt ist, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat jetzt ja quasi bestätigt, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen darf. Dagegen hatte ja die AfD geklagt und hat gesagt, wir sind doch gar nicht so schlimm. Und dann hat das Gericht entsprechend sich die Akten angeguckt und die Tatbestände und hat dann jetzt gesagt, nein, es stimmt, der Verfassungsschutz hat recht. Es gibt natürlich jetzt viele, die da auf die Palme gehen und sagen, das Gericht ist ja auch nicht objektiv und bla 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 und der Verfassungsschutz bla bla bla. Aber ich finde es gut, dass es jetzt so passiert ist, denn das Gericht hat tatsächlich unabhängig von der Exekutive, also der Regierung beziehungsweise dem Parlament, der Legislative geurteilt. Und das gibt natürlich jetzt vielen den Aufwind, dass sie sagen, okay, wenn das jetzt bislang ein rechtsextremer Verdachtsfall war, dann könnte man doch jetzt sagen, gehen wir die nächste Stufe. Also es ist dann gesichert rechtsextrem, die Partei. Und dann ist ein Verbot angeblich ja auch gar nicht mehr so fern. Und das sehe ich halt ein bisschen kritisch.
Ja, also ich sehe es abgesehen von kritisch, sehe ich es einfach nicht kommen, weil bis dahin ist es noch ein weiter Schritt und also die Zeit hätten wir jetzt gar nicht mehr. Wenn ich überlege, welche Wahlen jetzt demnächst anstehen, kommt eh alles zu spät.
Das meine ich, ja, genau.
Genau, und spannend finde ich halt trotzdem auch die Reaktionen, die so verschieden sind darauf. Klar, so AfD-Sympathisanten, die das ganz schlimm finden. Aber dann auch andere, wo ich mich auch anschließe, die sagen so, und als nächstes überlegen wir, ob Wasser auch nass ist. Also natürlich ist die AfD rechtsextrem und ist aber trotzdem gut, dass wir jetzt das offiziell nochmal weiter festgestellt haben. Denn was bedeutet das eigentlich? Unter anderem, dass man eben Telefonate weiter besser überwachen kann und so weiter. Und dass man die eben allgemein besser beobachten kann, um dann eventuell die nächste Stufe zu zünden. Aber ein Verbot, also das sehe ich wirklich noch überhaupt nicht am Horizont.
Ja, weil ein Verbot natürlich auch mitunter über Jahre gehen kann, also dieses Verbotsverfahren, dann muss ja auch unabhängig von dem, was da jetzt in Münster passiert ist, muss ja tatsächlich auch für die gesamte Partei entsprechend geurteilt werden. Also es muss die gesamte Partei so sein, dass man sagt, die muss verboten werden. Und für ein Verbot ist unter anderem wichtig, dass sie ja gefährlich groß werden kann. Also dass sie wirklich aufgrund ihrer Größe und ihres Einflusses, ihrer Macht, dieses Potenzial hat, unsere Verfassung dann zu verändern. Jetzt kann man sagen, wehret den Anfängen, richtig, und ist ja auch so, also ne, wann soll man dann eingreifen, wenn nicht am Anfang? Aber ich glaube ja immer noch, dass man mit vielen, vielen anderen Dingen diese Partei auch erstmal wieder kleiner kriegt. Ja, das heißt zum Beispiel, kümmern wir uns doch mal um deren Finanzen. Die NPD, jetzt Heimat, hat ja auch aktuell ein sehr empfindliches Urteil hinnehmen müssen. Sie sind jetzt über Jahre ausgeschlossen von Finanzströmen, die sie als Partei bekommen hat. Ich weiß auch bei der AfD von einer Initiative, die sagt, dass PayPal doch bitteschön die AfD von ihrem Server runterkicken soll, weil die AfD über PayPal Spenden sammelt. Und das geht laut AGBs von PayPal nicht, weil nämlich keine rechtsextremen Organisationen unterstützt werden müssen. Und generell frage ich mich ja immer, warum schaffen wir es nicht, die Vorfeldorganisationen der AfD, die nämlich keine Partei sind, sondern Vereine oder Stiftungen, und das geht in Deutschland relativ einfach, die zu verbieten. Warum fangen wir damit nicht an und trocknen quasi die AfD aus?
Ja, erstmal das und dann eigentlich auch mit Aufmerksamkeit austrocknen. Ne? Sehe ich ja noch nicht, dass die Medien das mal hinkriegen. Ich meine, allein Thilo Jung, der da den Kra 6,5 Stunden interviewt hat. Ey, furchtbar. Ich weiß, viele haben das gefeiert, aber das erreicht doch wieder, also diese Argumentationen erreichen wieder nur die Bubble, die eh schon davon überzeugt ist, dass die AfD doof ist, und die AfD selbst wird sich nur die Parts da rausschneiden, natürlich für ihre eigenen Bubbles, die eben passen und die eben den Kra unterstützen. Der hat ja jetzt zum Glück auch ein paar andere Sachen noch an den Hacken, das freut mich ja auch sehr. Und ich glaube, das wäre halt eigentlich mehr der Weg. Jetzt haben doch die Journalisten eigentlich festgestellt, wie viel Lob Korrektiv bekommen hat, zum Beispiel für diese tolle Recherche. Ne? Also warum nicht über die AfD viel mehr berichten, anstatt halt die direkt einladen, sondern eher gucken, ob man da nicht auch irgendwas nachweisen kann. Deswegen finde ich das ja auch mit dem Verfassungsschutzurteil richtig gut, weil wenn man die halt besser beobachten kann, vielleicht kommt das ein oder andere ja auch noch da ans Tageslicht. Weil ich glaube ja, also die AfD ist zwar jetzt gesunken in den Umfragen, und ich befürchte, dass so Leute wie Thilo Jung oder hier der, wie heißt nochmal der CDUler aus Thüringen?
Höcke?
Nein.
Vogt.
Das ist auch nicht schlecht, CDUler Höcke. Genau, oder der Vogt, dass die jetzt glauben, das geht auf deren Konto, weil sie die Leute ja inhaltlich gestellt haben. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube unter anderem dieser China-Skandal, der da jetzt hochgekocht ist und sowas, und auch die Korrektivrecherchen natürlich, dass die halt viel mehr damit zu tun haben, dass die CDU jetzt, schon wieder CDU, dass die AfD in den Umfragewerten gerade sinkt.
Genau, und deshalb glaube ich, dass wir an vielen Stellen anpacken müssen, nur das Verbot, das eine. Ich glaube, das ist, weil es auch noch so weit weg ist, sicherlich nicht die Lösung, die uns jetzt aktuell hilft. Und deshalb, wie gesagt, man muss an mehreren Stellen angreifen und dann hoffen, dass es funktioniert.
Programmankündigung.
Wo wir gerade schon bei Gericht waren und bei Jura und bei Verfassung, ich habe ein sehr, sehr spannendes Buch gefunden, nämlich Jura Not Alone. Ich finde das erstmal sehr, sehr lässig, dass ausgerechnet so ein verpiefter Studiengang wie Jura dann in so einem, ja, schon in so einer Headline ein bisschen lebensnah gezeigt wird. Dieses Buch hatte ich eigentlich nur gesehen mal im Buchhandel, hätte mir das jetzt per se nicht geholt. Und dann habe ich aber Tage später ein Reel auf Instagram gesehen, und da ging es um Law Clinics, also um rechte Kliniken, also jetzt nicht rechts im Sinne von rechts-links, sondern im Sinne von Recht und Gesetz. Und dieses Reel stammte von Nora Markart. Sie ist Professorin in Münster für Jura und Mitautorin dieses Buches Jura Not Alone. Und sie hat in diesem Buch und auch in diesem Reel sehr, sehr viel, ja, auch sehr lebendig gesprochen über Jura und hat richtig Lust gemacht, sich mit Jura zu bewappnen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und deshalb wollte ich von ihr mal wissen, wie sie auf dieses Buch gekommen ist. Und habe natürlich auch mit ihr über ein paar Inhalte gesprochen, unter anderem über diese Law Clinics, bei denen Geflüchtete, wenn sie in Deutschland sind, quasi erste Hilfe bekommen in Sachen Recht von Studierenden, die noch nicht ganz fertig sind, aber die an solchen Fällen dann mal was ausprobieren können. Ich finde das einen hochspannenden Podcast. Hier schon mal ein Ausschnitt, nächste Woche dann die ganze Folge.
Noch ein Eisen im Feuer.
Man hört ja auch immer wieder, ich habe ja ursprünglich mal auch mal Journalismus betrieben und da war ich auch einige Jahre Gerichtsreporter, und man hat ja schon den Eindruck, der eine hat das so gemacht und der andere war so. Und es gibt ja auch einige, die werden dann als der harte Hund bezeichnet. Ne? So, der Richter gnadenlos war ja mal auch so ein Schimpfwort für einen Richter in Hamburg, glaube ich, war es. Was ist da dran an so einem Phänomen?
Naja gut, ich sag mal, so manche inszenieren das natürlich auch so ein bisschen, ne, und entwerfen dann so eine Persona, die sie da zur Aufführung bringen in ihrem Gerichtssaal, dem würde ich ein bisschen kritisch doch gegenüberstehen. Ne? Also der Anspruch sollte schon sein, dass man versucht, die Rechtsfragen von seinen ganz persönlichen, also wenn man jetzt Richter oder Richterin ist und nicht Anwältin, dass man von seinen persönlichen Werten sich auch auf eine gewisse Weise distanziert. Man muss sich nur klar machen, das gelingt niemandem zu 100%. Und deswegen gibt es sozusagen immer ein Einfallstor dafür. Und dass diese Spielräume, die das Recht sowieso bietet, dort findet das dann statt. So läuft das quasi. Also das Recht kann gar nicht total fix sein, kann nicht alles vorgeben. Und in diesen Spielräumen können dann Wertungen das in die eine oder andere Richtung ausfüllen. Aber dass man jetzt quasi sagt, so, ich habe meine vorgefestigte Meinung und die versuche ich jetzt in diesem Prozess möglichst als Richter möglichst durchzufechten, das ist nicht die Aufgabe von Richtern. Insofern ist das so ein bisschen, finde ich, immer ein bisschen auf der Kippe. Und denke ich, also einerseits kann man natürlich, wenn man vor Gericht zieht und versucht, eine bestimmte Argumentation durchzufechten, kann man natürlich versuchen, die eigenen Argumente dann aus einer bestimmten Richtung dem Gericht vorzutragen. Aber das Gericht selbst soll nicht seine eigenen persönlichen Auffassungen ins Recht reinschreiben, sondern nach Recht und Gesetz entscheiden. Aber klar, die Argumente der unterschiedlichen Seiten reflektieren natürlich, was diese jeweiligen Seiten versuchen zu erreichen.
Ist so ein bisschen das Phänomen, was ich auch mal im Zusammenhang mit der Polizei beobachtet habe, die ja auch immer, wenn sie dann in einem Einsatz ist, an so einem Grenzbereich ist. Ich glaube, Walter Benjamin hat das mal irgendwie so schön beschrieben, wie im Prinzip diese Momente, wo dann im Prinzip zum Beispiel eine Demo oder ein wie auch immer gearteter Konflikt da ist, da müssen die auch in gewisser Hinsicht recht neu definieren in dem Moment, weil sie natürlich aktiv Recht ausüben müssen, aber natürlich auch in einem Graubereich sind.
Das ist, glaube ich, wir denken ja eigentlich immer, die Rechtsetzung findet immer nur im Parlament statt. Und die Verwaltung, die wendet es nur an, die Gerichte auch. Aber jeder Akt quasi der Rechtsanwendung, wenn ich eine Vorschrift habe und dann sagen soll, wie passt die jetzt zu dem, was hier auf der Straße gerade passiert, ist immer auch sozusagen eine Ausfüllung dessen, was das bisschen, was ich da im Gesetz drin habe. Da muss ich immer selber noch ein bisschen was hinzufügen und sagen, naja, wie definiere ich jetzt diesen Begriff, der da im Gesetz drin steht? Und zwar definiere ich den so, dass das, was hier gerade passiert, da reinpasst oder nicht. Und insofern ist auch in der Verwaltung und auch in den Gerichten immer so ein ganz bisschen Rechtsetzung auch dabei, das stimmt, ja.
Ich komme da deshalb drauf, weil das, was wir gleich besprechen wollen, also Geflüchtete, die dann hier plötzlich landen, die hatten ja auch oftmals das Gefühl, ziemlich wahllos behandelt worden zu sein oder überhaupt gar nicht eine Rechtsprechung zu haben. Ich meine, als ich das Kapitel in dem Buch jetzt las, da hatte ich ja schon auch so den Eindruck, Mensch, tatsächlich, wir reden, wenn wir über Geflüchtete reden, die dann irgendwie hier ankommen, erstmal über Erste Hilfe und dann wird ein Zelt gebaut und was weiß ich nicht alles, ne? Aber dieses Thema, wie baue ich eigentlich das rechtliche Zelt, damit die geschützt sind? Ja, also das wird ja völlig ausgeklammert, aber da gibt es ja zum Glück ein paar Initiativen, Stichwort Law Clinics, ne, die da versuchen zu helfen.
Ja, genau. Also Law Clinics, ich kann ja mal vielleicht kurz erklären, was das eigentlich ist. Also Klinik, das ist der Begriff Klinik tatsächlich. Das erinnert vielleicht so ein bisschen an das klinische Medizinstudium. Da lernen ja die Studierenden auch am Krankenbett, also am echten Fall, müssen sie selber schon behandeln und machen das unter Aufsicht. Und dieses erfahrungsbasierte Lernen ist natürlich viel intensiver und auch effektiver und deswegen eine tolle Möglichkeit, das ins Studium einzubauen. Und insofern sind Law Clinics sowas Ähnliches, wo eben auch Studierende, aber Jurastudierende dann eben am echten Fall etwas über ein Rechtsgebiet lernen. Vielleicht die Besonderheit ist, so wie das klinische Medizinstudium ja auch den Kranken, die tatsächlich dann auch behandelt werden und auch nach den richtigen Standards, weil unter Aufsicht und so weiter, wie das denen zugutekommen, eben Law Clinics kommt dieser Rechtsrat von Studierenden dann auch natürlich tatsächlichen Menschen, den Beratenden zur Verfügung. Und die Law Clinics gründen sich, um diesen Effekt zu erzeugen, ganz häufig gerade in Bereichen, wo es an qualifiziertem Rechtsrat fehlt, an kostenlosem Rechtsrat, der leicht zugänglich ist. Und genauso war es tatsächlich auch in den Jahren 2014, 2015, 2016, als eben sehr viele Menschen gleichzeitig in Deutschland angekommen sind und alle im Bereich Asylrecht eine Orientierung brauchten, Rechtsrat, was ist das für ein Dokument, was muss ich jetzt hier machen und so weiter. Und die wenigen Anwälte und Anwältinnen, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind, das übrigens im Studium meistens nicht unterrichtet wird, die sich das also meistens selber irgendwie drauf geschafft haben, die waren natürlich viel zu wenige für all diese Menschen, die jetzt Rechtsrat gebraucht haben. Und da haben sich Studierende in vielen Städten in Deutschland gedacht, dann können wir das doch machen. Was sollen wir jetzt hier in irgendwelchen, Messehallen Klamotten sortieren und Essen ausgeben, wenn wir Jura können?
Genau, eure Profession dann, ist eine andere. Ne?
Genau. Also dann machen wir doch das, was nur wir können und was jetzt Leute, die keine JuristInnen sind oder nicht Jura studieren, sie aber auch schon abdecken können.
Eine positive Entwicklung noch zum Abschluss. Ich glaube, es ist inzwischen Monate her, dass ich auf LinkedIn und ich glaube auch auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht habe, so von wegen, ja, wann bekennen die Unternehmen sich jetzt endlich mal zu eben unserer demokratischen Lebensweise und gegen die AfD? Vielleicht erst dann, wenn es zu spät ist, denn die AfD wird der Wirtschaft unheimlich schaden. Wir werden weniger Fachkräfte aus dem Ausland kriegen. auch Arbeitskräfte. Und also es ist rein egoistisch, eigentlich so zu handeln. Und was habe ich da noch im Gegenwind bekommen von ganz vielen Markussen und Herberts, die dann gesagt haben, Politik hält man aus dem Unternehmen raus. Tja, das ist aber inzwischen total 90er Jahre, dieser Gedanke. Und das haben ganz viele große Unternehmen auch erkannt. Es gibt jetzt gerade eine Unternehmensallianz mit Appell, zur Europawahl zu gehen, was ich richtig gut finde. Mehr als 30 Unternehmen, also von DAX-Konzernen bis zu Startups, rufen auf, dass man eben pro-europäische Parteien auf jeden Fall unterstützen sollte. Und da sind halt echt große Unternehmen wie Siemens drin, die Deutsche Bahn ist da drin und so weiter. Also ich meine, klar, das ist auch so ein bisschen Unternehmenswerbung vielleicht, aber die haben eben ein Interesse daran, dass die Wirtschaft weiterhin funktioniert. Und das ist ja auch toll, die AfD, die immer sagt, die Ampel macht die Wirtschaft kaputt, steht jetzt ein bisschen blöd da.
Genau, das wird zwar die Hardcore-AfD-Wähler nicht beirren, aber es gab ja schon seinerzeit einen Vorstoß von dem Herrn Wirth, diesem Milliardär aus Baden-Württemberg, der ja unter anderem mit Dübeln sehr reich wurde. Und der hat ja seinerzeit auch allen Mitarbeitern im Unternehmen einen Brief geschrieben und gesagt, dass man die AfD nicht wählen könne, ne, und dass das entsprechend schädlich sei. Er hat jetzt im Nachgang auch gesagt, diese Aussage hätte ihn auch ein paar Millionen gekostet, weil natürlich tatsächlich am nächsten Tag gewisse Kunden dann Aufträge storniert hätten. Ne? Klar, denn auch da gibt es eben AfDler. Aber er hat gesagt, es war es wert, und das finde ich genau richtig. Und deshalb kann ich diese Initiative auch nur schwerstens begrüßen, weil sie wirklich, wirklich ganz oben angesiedelt ist. Also alle CEOs, also nicht irgendwelche, ne, so Mittelmanagement oder so, sondern wirklich vom Kopf her. Und so wie man ja sonst immer sagt, der Fisch stinkt vom Kopf, kann man hier in dem Fall sagen, ja, die Demokratie riecht vom Kopf her und sie riecht sehr angenehm.
Okay, ja, ein sehr schöner Satz zum Abschluss. Also das war, glaube ich, jetzt die Zündholz-Folge für diese Woche. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich hätte sowas mit Teilzeit gemacht, aber ich bin jetzt leider raus, weil ich tatsächlich jetzt weg muss und dementsprechend...
In Teilzeit jetzt anfängst in unserer...
Genau, wird jetzt bald verboten, wenn die CDU sich da durchsetzt. Die will jetzt ja, dass alle aus Teilzeit raus und wieder in Vollzeit gehen. Ja, ja. Ich frage mich im Übrigen, wie das genau funktionieren soll, weil letztendlich die Leute ja nicht aus Spaß in Teilzeit sind, sondern weil sie teilweise Kinder organisieren müssen oder ihre Eltern. Aber nein. Was weiß denn nicht schon?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich höre da ganz viele Frauen gerade laut auflachen oder schreien, weil die würden gerne oft wieder in Vollzeit zurückgehen, aber da hat sich ja irgendwie niemand um Betreuungsstrukturen gekümmert. Naja, okay, lassen wir das und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Vor 30 Jahren wäre das interessant gewesen.